Hallo, ich bin Katharina Körber-Riesack, Rechtsanwältin und Gründerin der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH. Wir beraten Unternehmen in allen Fragen des Arbeitsrechts.
Hallo, und mein Name ist Julia Berger. Ich bin Rechtsanwältin der Kanzlei Körber-Riesack und seit mittlerweile 2 Jahren bei dir im Team.
In unserem Podcast Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide, möchten wir das Arbeitsrecht einmal ganz grundlegend und auch manchmal aus aktueller Perspektive beleuchten, aber immer aus der Praxis für die Praxis. Das heißt, wir wollen euch nicht mit Paragraphen und Urteilen quälen, sondern über Dinge reden, die uns alle angehen.
Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich freue mich sehr, dass wir das heute starten, und deshalb gleich meine Frage, Katharina, wie war denn deine Woche?
Ja, ich hatte eine super Woche. Ich war nämlich auf Urlaub letzte Woche. Ich habe meinen Sommerurlaub nachgeholt und war auch in der Sonne. Ich hatte bis gestern 30 Grad und bin gestern Abend in Wien gelandet und heute früh schon bei Gericht. Wie war es bei dir?
Ja, sehr stressig, nicht so schön ruhig wie bei dir, aber viel weiterbekommen und sehr viel abgeliefert, würde ich mal sagen.
Cool. Ja, heute waren wir schon bei Gericht.
Das stimmt, es war sehr spannend und sehr aufregend wie immer.
Ja, und gleich ein guter Einstieg in unser Thema, weil es ging um MeToo und nicht das erste Mal. Ich glaube, das ist der 5. Verhandlungstag in dieser Causa und kein Ende in Sicht. Wie geht's dir mit der Causa, die wir ja gemeinsam machen?
Ja, also ich empfinde es als sehr anstrengend teilweise, weil natürlich nicht nur es um sexuelle Belästigung geht, was ja natürlich kein schönes Thema ist, sondern auch um Diskriminierung, auch um geschlechterbezogene Belästigung, eigentlich alles, um was es beim Gleichbehandlungsrecht geht.
Ja, also eigentlich der perfekte Lehrfall, nur wenn wir den jetzt ganz nacherzählen, sitzen wir, glaube ich, übermorgen noch da, aber vielleicht die Kurzversion. Und es ist eine Mitarbeiterin, die auch nach wie vor dort beschäftigt ist, die sich vor einigen Jahren schon erst über Schwierigkeiten mit ihrem langjährigen Vorgesetzten und dann über sexuelle Belästigung durch ihn beschwert hat. Und im Zuge dieser Sache wurde dann nach einiger Zeit eine Vereinbarung geschlossen, mit der sie quasi versetzt wurde und einige andere Vorteile aus dem Dienstverhältnis bekommen hat. Und eigentlich denkt man, dann ist es dort schon vorbei, da waren wir auch noch gar nicht involviert. Und warum sitzen wir jetzt trotzdem bei Gericht?
Ja, ich fasse es einfach ganz kurz zusammen, wie es eigentlich tatsächlich ist, warum wir deshalb eigentlich bei Gericht sitzen. Wie Katharina schon angesprochen hat, es gab ja eigentlich eine Vereinbarung, die abgeschlossen wurde. Es ist aber natürlich jetzt strittig, gilt die Generalbereinigung, die darin vereinbart wurde, oder nicht? Das ist ja gerade das Thema.
Vielleicht für alle, was ist eine Generalbereinigung?
Ja, eine Generalbereinigung, und das würde ich in meiner Beratung immer empfehlen, wenn ich einen Vergleich abschließe, würde ich immer eine Generalbereinigung aufnehmen im Sinne von, Sie dürfen nicht mehr klagen, sondern der Sachverhalt ist durch diesen Vergleich bereinigt und verglichen und keine der Parteien kann mehr Ansprüche gegeneinander geltend machen.
Genau.
Und diese Bereinigung gab es auch in diesem Fall. Es ist aber so, dass natürlich jetzt gewissens trotzdem geklagt wurde, sonst würde man nicht schon so lange bei Gericht sitzen in dieser Causa. Es geht zusammengefasst darum, dass die Klägerin der Ansicht ist, dass sie aufgrund einer Beschwerde benachteiligt wird. Und zwar ging es bei der Beschwerde darum, dass sie angeblich sexuell belästigt wurde. Sie hat sich bei ihrem Vorgesetzten beschwert und danach hat sie sich auch beispielsweise für eine Position beworben und sie ist nun der Ansicht, dass sie diese Position nicht bekommen hat bei der Ausschreibung. Das ist eine ausschreibungspflichtige Position gewesen, weil sie sich damals beschwert hat. Das ist ein Themenkomplex.
Genau, und der zweite Vorwurf ist, dass generell in dem Unternehmen nur Männer so hohe Stellen bekommen. Jetzt muss man wissen, das spielt sich im Bereich der Technik ab, wo generell die Frauenquoten relativ niedrig sind. Also der Vorwurf, dass da wenig Frauen in Führungspositionen sind, ist per se nicht falsch. Aber es ist die Frage, ob das eine Diskriminierung ist. Ja? Also nicht jede Ungleichbehandlung ist ja eine Diskriminierung. Und genau um das geht es hier. Also es geht um die Besetzung dieser konkreten Stelle und es geht um Schadenersatz, weil die Klägerin sagt, dass sie aufgrund ihrer Beschwerde, die damals ja dann mit dieser Vereinbarung eigentlich behandelt wurde, nach wie vor Nachteile im Arbeitsverhältnis hat. Unsere Mandanten sagen, das ist nicht so. Darüber wird jetzt lange und ausführlich gestritten. Und weil es eben ein sehr spezielles Unternehmen ist, auch in Medienöffentlichkeit. Das heißt, wenn man sich über Gleichbehandlungsrechte irgendwie informieren will, dann kann man dort in dieser Verhandlung einiges mitbekommen, weil da werden schon relativ viele Punkte angesprochen, die für das Thema relevant sind. Also unser prominenter Fall, der bietet ja wirklich einiges zum Gleichbehandlungsrecht. Und ich glaube, wir wollen jetzt ja mal ein bisschen näher darauf eingehen, weil ich persönlich werde oft gefragt, was ist das eigentlich, sexuelle Belästigung? Weil MeToo ist ein Begriff, der nicht rechtlich ist, aber jeder hat eine Vorstellung, was gemeint ist. Aber wie ist es denn jetzt im Arbeitsrecht eigentlich? Gibt es MeToo?
Ja, so wie du sagst, Kathrin, ich hatte letzte Woche tatsächlich auch ein Mandantengespräch. Da ging es um behauptete sexuelle Belästigung im Zusammenhang mit einem, bitte nicht lachen, Bademantel. Wir werden nachher nochmal drauf zu sprechen kommen.
Okay.
Ich wurde tatsächlich von diesem Mandanten auch gefragt, naja, ist das sexuelle Belästigung, beziehungsweise was ist sexuelle Belästigung eigentlich?
Die Frage dauernd.
Ja, das ist, glaube ich, überhaupt nicht klar. Und deshalb möchte ich gerne auf Paragraph 6 Gleichbehandlungsgesetz kurz eingehen. Wir haben zwar gesagt, wir machen nicht so viele Paragraphen, aber der muss sein, meines Erachtens. Und zwar in Absatz 2 haben wir die sexuelle Belästigung. Konkret heißt es, sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies bezweckt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft oder dies bezweckt.
Ja, das ist Juristendeutsch.
Das ist Juristendeutsch.
Genau, und die Frage ist ja auch nicht so einfach zu beantworten, weil wenn mich wer fragt, ist das jetzt schon sexuelle Belästigung, wenn ich dem das vorlese, dann ist er genauso schlau wie vorher, ne? Versuchen wir es mal ein bisschen tiefer einzusteigen in das Thema und nachher machen wir dann ein paar Praxisbeispiele, wo man vielleicht noch mehr Vorstellung hat. Also ich muss einmal der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten haben. Was kann das sein? Verbal?
Also nach dem Gleichbehandlungsrecht, und da muss man gezielt trennen vom strafrechtlichen Sinn, nach dem Gleichbehandlungsrecht ist sexuelle Belästigung nicht nur körperlich, sondern natürlich auch verbal. Verbale Äußerungen im Sinne von, eine Person fühlt sich subjektiv betrachtet, und es geht vor allem um die subjektive Komponente im Gleichbehandlungsrecht, fühlt sich belästigt. Ja. Ich würde tatsächlich auch so Äußerungen wie blöde Blondinenwitze und so weiter schon auch als sexuelle Belästigung zählen, wenn es wirklich in eine subjektive, belästigende Ebene geht, im Sinne, die Person, die es betrifft, fühlt sich dadurch wirklich unwohl, grenzüberschreitend betroffen.
Ja, aber es muss natürlich sexualisiert sein.
Es muss also sexualisiert sein, ganz richtig.
Es kann nicht darum gehen, dass die Blondine die Glühbirne nicht reinschrauben kann, sondern es muss irgendwie gemeint sein, dass die Blondine in irgendeiner Form halt als sexuelles Objekt gesehen wird oder
genau,
dafür quasi als Metapher steht für die sexualisierte Betrachtung einer Frau. Ja, genau. Mhm. Also wir müssen, der Geschlecht, du hast vorhin, das wollte ich noch kurz ergänzen, du hast vorhin über Strafrecht geredet, nur dass das einmal klar ist. Wir reden über Arbeitsrecht, wir reden über das, was quasi am Arbeitsplatz passiert oder in einem Arbeitsumfeld. Es gibt natürlich auch Belästigungen außerhalb der Arbeitswelt, leider. Und die können dann eigentlich nur noch durch Strafrecht aufgefangen werden. Da ist die Schwelle aber viel, viel, viel höher. Man hat vielleicht schon mal von den berühmten Pograbsch-Paragraphen gehört. Das heißt, die Strafbarkeit sexueller Belästigung beginnt tatsächlich erst bei sehr speziellen körperlichen Übergriffen, also wo es schon in Richtung fast der primären Geschlechtsorgane geht. Darunter ist es nicht strafbar und im privaten Bereich damit eigentlich fast nicht sanktionierbar, außer dann vielleicht noch zivilrechtlich über Schmerzengeld und so, aber das ist ein weiter Weg.
Ja, genau, so wie du sagst, also bloß verbale Äußerungen wie im Gleichbehandlungsrecht sind natürlich nicht umfasst nach dem StGB.
Genau, das heißt, wir reden immer von Äußerungen am Arbeitsplatz, sei es jetzt unter Kolleginnen und Kollegen, sei es Vorgesetzte oder Vorgesetzter gegenüber untergebenen Personen, das ist vollkommen egal. Also es muss nicht ein Über-Unterordnungsverhältnis sein, auch wenn es das in der Praxis oft ist.
Wobei ich da gleich einwerfen möchte, kannst du dich an diesen einen Fall noch erinnern, den wir hatten, wo sich auch eine angebliche sexuelle Belästigung beziehungsweise schon ein bisschen weitgreifender ereignet haben soll, aber nicht in der Nähe vom Unternehmen, sondern in einer auswärtigen Veranstaltung. Und da war ja dann auch die Frage, naja, ist das dem Arbeitgeber überhaupt zurechenbar, wenn es in einem, zwar es war eine Firmenveranstaltung, ja, aber überhaupt nicht beeinflusst von
Vom Arbeitgeber selbst, genau.
Ja,
da sprichst du einen sehr, sehr schwierigen Fall an, der uns, glaube ich, beide recht mitgenommen hat. Es ist eben tatsächlich die Frage, es kann natürlich auch vorkommen, dass zumindest der Vorwurf erhoben wird, dass zwischen Kolleginnen und Kollegen es zu einer sexuellen Belästigung gekommen ist, aber außerhalb der Arbeitszeit, vielleicht sogar in den Privaträumlichkeiten des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin. Ja, wer ist jetzt hier der Arbeitgeber? Auch eine immer spannende Frage, weil meistens sind es ja juristische Personen, also Unternehmen. Und die können ja sowieso nicht selber was wissen, sondern deren Führungskräften wird das Wissen dann zugeordnet. Das heißt, wenn keine Führungskraft, die hier zuständig ist für den einen oder die andere, überhaupt irgendwas davon weiß, dann kann das eigentlich nicht in den Anwendungsbereich des Gleichbehandlungsrechts fallen. Schwierig wird es dann, und das haben wir immer wieder in der Beratung, wenn dann eben eine Arbeitnehmerin meistens kommt und sagt, das und das ist mir passiert und der Kollege hat das und das gemacht und es war aber niemand dabei, also es gibt keine Zeugen. Eins der größten Probleme, glaube ich, in der Praxis, weil die meisten Belästiger oder Belästigerinnen sind ja nicht ganz so blöd und machen das vollkommen in der Öffentlichkeit, sondern solche Dinge spielen sich halt oft ab, wenn keiner dabei ist und der Arbeitgeber ist dann in der Position, dass oft vielleicht Aussage gegen Aussage steht.
Genau in solchen Fällen, wo man ja eigentlich nicht genau weiß, was wirklich passiert ist, haben wir ja auch vor allem die Fürsorgepflicht im Arbeitsverhältnis, die dann natürlich auch selbstverständlich greift. Und zwar hat ja der Arbeitgeber nicht nur eine Fürsorgeverpflichtung gegenüber dem Opfer, sondern auch gegen dem mutmaßlichen, vermeintlichen Täter.
Genau, und das ist oft etwas, was nicht ganz verstanden wird in der Praxis, solange ich als zuständige Führungskraft im Unternehmen zwei Aussagen habe, die einander widersprechen und ich habe keine sonstigen Beweise, kann ich nicht von vornherein davon ausgehen, dass das, was die eine Seite behauptet oder die andere Seite behauptet, wahr ist. Und umgekehrt auch nicht. Also ich kann auch bei beiden nicht annehmen, dass es unwahr ist. Ne? Das heißt, so als erste Rescue irgendwie Verpflichtung, die eben aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers kommt, ist einmal irgendeine physische Trennung normalerweise geboten. Weil auch im Verdachtsfall, selbst wenn ich nicht weiß, ob es stimmt, aber es kann ja sein, dass es stimmt, muss ich mal dafür sorgen, dass es auf keinen Fall in der Zukunft weiter passieren könnte. Und damit ist einmal eine physische Trennung etwas, was in einem ersten Schritt sehr wichtig ist. Und dann, wenn es gerichtlich gemacht wird, wenn es gescheit gemacht wird, und das ist dann oft eben, wenn Unternehmen zu uns kommen mit solchen Fällen, da muss man das Ganze untersuchen. Was machen wir dann manchmal?
Ein Gutachten schreiben. Leute befragen. Nein, wir haben vor allem bei diesem sehr heiklen Fall im Hinblick darauf, was bei einer Firmenveranstaltung passiert ist, ein sehr umfangreiches Gutachten geschrieben. Wir haben wahrscheinlich, glaube ich, 10 Personen befragt, sind den gesamten Sachverhalt durchgegangen und haben, glaube ich, wirklich Monate an diesem Gutachten gearbeitet, um diesen Sachverhalt genau forensisch aufzuarbeiten.
Ja, es ist auch viel im Spiel gestanden. Ne? Also der Vorwurf war nicht schwach. Ich möchte ihn hier nicht wiederholen, um die Anonymisierung zu wahren. Wie gesagt, er war in der privaten Zeit. Es war nach einer Firmenveranstaltung, um es ganz konkret zu sagen. Aber im Endeffekt ist hinausgekommen, es war ein, wir wissen eigentlich nicht, was passiert ist. Und das bringt den Arbeitgeber dann wirklich in die sehr, sehr schwierige Position, dass er sich gegenüber beiden Personen irgendwie verhalten muss. Also nämlich verhalten im Sinne von, die Frau sagt dann, ich kann dem nicht mal mehr am Gang begegnen, ihr müsst mir einen Arbeitsplatz geben, wo ich den nicht einmal mehr in der Kantine treffe. Das ist dann wiederum etwas, wo der Arbeitgeber sagt, na, wie soll ich das sicherstellen? Ich schmeiße ihn raus. Das Problem ist erstens mal, ich habe keine Gründe, weil ich habe die Verdachtslage sich nicht erhärtet. Das heißt, ich kann ihn nicht einfach kündigen oder entlassen. In Österreich gibt es zwar Kündigungsfreiheit, aber wenn jemand zum Beispiel dann eben klagt dagegen, dann muss ich ihm doch einen Grund angeben. Und so ist es dann wirklich eine wahnsinnig schwierige Situation, die dann halt oft dadurch endet, dass man sich von beiden trennt, von einem trennt oder die Leute dann selber eben nicht mehr in diesem Unternehmen arbeiten wollen. Aber es hinterlässt eigentlich auf allen Seiten einen sehr, 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 sehr unangenehmen Nachgeschmack. Die Frage ist, wie könnte es besser gehen oder wie kann man es besser machen? Das frage ich mich immer.
Und weil du ja sagst, physische Trennung, da hatten wir ja auch in der Vergangenheit sehr viel damit zu tun im Sinne von, wen versetze ich, das Opfer oder den mutmaßlichen Täter? Weil damals, oder ich kann mich an den einen Fall erinnern, wo die Versetzung das Opfer betroffen hat, da ging es ja dann so weit, dass das Opfer sagte, ja, sie fühlt sich diskriminiert, weil sie will ja gar nicht weg. Wen versetzt man dann? Und ich finde, da ist es auch so, dass die ArbeitgeberInnen natürlich sehr oft fragen, wie gehen wir da jetzt richtig vor, um auch im Sinne der Fürsorgepflicht zu handeln.
Naja, das ist ein, das finde ich eines der spannendsten Themen, weil was auch nicht unbedingt weitläufig bekannt ist, ist ja der Umstand, dass diese sogenannte Abhilfeverpflichtung, also es gibt jetzt diese Situation, die mir gemeldet wird. Ich weiß vielleicht noch nicht genau, was ich jetzt mit der Situation tue oder ich möchte noch weiter recherchieren, was da wirklich los ist. Und jetzt habe ich gesagt, dann muss man mal die Leute trennen, ne? Das nennt man juristisch die Abhilfeverpflichtung des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber muss Abhilfe schaffen, dass diese Situation nicht weitergeht, auch wenn er gar nicht weiß, ob die Situation überhaupt besteht, aber er präventiv ist einmal gut beraten, Abhilfe zu schaffen. Da ist die Rechtsprechung schon ganz eindeutig und sagt, wie der Arbeitgeber diese Abhilfe schafft, ist einmal ganz allein seine Sache. Jetzt ist aber in vielen Unternehmen, und das ist durchaus aus wohlmeinenden Motiven oder weil man das eigentlich gerne machen will, es so, dass man die mutmaßlichen belästigten Personen mit einbezieht und fragt, na, wie hättest du es denn gerne? Ja.
Das finde ich, ich hake gleich ein, ich finde das nicht gut, ehrlicherweise.
Es führt einfach zu
nichts, meines Erachtens. Ich finde, man sollte da wirklich selbst auf HR-Ebene, Geschäftsführer-Ebene sprechen, wie gehen wir da jetzt richtig um mit dem Fall? Und ich würde das mutmaßliche Opfer, ich nenne es jetzt mal so, nicht mit einbeziehen. Ja, ich würde dann Lösungen anbieten. Ich würde sagen, natürlich ist es wichtig, dass wir euch voneinander trennen, damit wir das richtig aufarbeiten können. Aber mit einbeziehen, davon würde ich abraten.
Ja, vor allem, wenn ich vorher noch gar nicht weiß, was passiert ist. Also solange ich mich noch in der Aufklärungsphase befinde. Und es führt dann oft eigentlich zu mehr Komplikationen als notwendig. Also ich erinnere mich an einen Fall, wo es dann im Unternehmen so quasi zur Vertraulichkeit verpflichtete Gleichstellungsbeauftragte gab, an die sich dann eben ein potenzielles Opfer gewendet hat. Und die können eben nach ihrem Auftrag, dürfen die das nur geheim halten und sollen das im Unternehmen nicht weitertragen. Also die dienen quasi als erste Anlaufstelle und so ein bisschen beratend, wo kannst du dich hinwenden, wer kann dir hier weiterhelfen. In dem Fall war dann wirklich das Thema, dass eigentlich die belästigte Person nicht wollte auch, dass es weitergetragen wird. Und dann hat sie gesagt, doch, bitte sag es, aber nur der und der Person im Unternehmen. Und dann wird's wirklich kompliziert, weil diese eine Person, die es dann weiß, vielleicht ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin, die hat ja wiederum aus ihrer Position die Verpflichtung, das weiterzutragen, weil dann greift eben quasi das Wissen, die Wissenszurechnung an den Arbeitgeber und dann ist der Arbeitgeber in der Verpflichtung, Abhilfe zu schaffen. Das heißt, diese Person kann dann nicht mehr nichts tun und damit bricht sie aber eigentlich ja auch irgendwie dieses gewünschte Vertrauen der Person. Also so eine Art von Prozess ist ganz, ganz schlecht und deswegen ist auch in der Beratung eines der großen Themen nicht nur, okay, wir arbeiten einen Fall auf, der passiert ist, sondern oft bietet das dann einen Anlass für Unternehmen zu sagen, okay, wie machen wir das in der Zukunft besser? Wie können wir unsere Prozesse aufsetzen dazu? Und das für mich Spannende, es gibt im Gesetz dazu eigentlich überhaupt keine Handlungsanweisungen. Also wenn wir an den technischen Arbeitnehmerschutz denken, Arbeitnehmerinnenschutz, was es da alles für Auflagen gibt und was Arbeitgeber da alles irgendwie machen müssen. Ich denke noch an die Aufkleber, die wir auf die Glastüren geben mussten, ja, und natürlich die getrennten WC-Anlagen, die Feuerlöscher, die irgendwie riesengroß überall sind. Da weiß ein Unternehmen ganz gut, was es zu tun hat, weil das ist einfach ganz klar vorgegeben. Bei Belästigung gibt es eigentlich nichts, oder?
Nein, gibt es gar nichts. Also ich habe mir das natürlich auch vorher angesehen. Gibt es nicht. Es ist auch keine verwaltungsstrafrechtliche Sanktion vorgesehen tatsächlich, wenn man gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstößt oder nicht. Und ich bin in der Ansicht, oder was sehr gut wäre, wenn Arbeitgeber davor Schulungen anbieten, regelmäßige Schulungen, Workshops zum Beispiel. Und ich weiß, Katharina, du hattest doch auch einige Workshops, die du in Unternehmen angeboten hast, um einfach darauf aufmerksam zu machen.
Ja, ich bin eine große Verfechterin von diesen Workshops und die machen nicht nur wir, die gibt's auch andere Unternehmen, wobei ich schon finde, dass es nicht schlecht ist, eine juristische Komponente da dabei zu haben, weil ja die meisten Fragen dann doch sehr, sehr rechtlich sind, die da kommen. Aber bei so Workshops ist es dann teilweise schon lustig, was dann auch eben berichtet wird. Also die große Frage beispielsweise nach den, zum Beispiel in den Werkstätten oder bei den Arbeitern, ja, darf ich noch den Kalender mit den nackten Frauen aufhängen? Und sagt man natürlich nein, weil natürlich kann das jemanden belästigen und außerdem finde ich es auch generell ungustiös, aber das ist kein rechtlicher Begriff. Und dann kommen so Rettungsvorschläge, nein, aber wenn wir nackte Männer daneben hängen, ist es dann besser? Oder ich sage, nein, dann ist es doppelt so schlimm, weil dann könnten sich andere auch noch belästigt fühlen. Also da geht es wirklich um so sehr Basic-Sachen teilweise, aber es geht dann natürlich auch gerade in den Führungsebenen sehr viel um Verantwortung. Weil man muss schon sagen, dass das MeToo-Thema eines ist, das reputationsmäßig unfassbare Kraft in sich hat. Also rechtlich, vielleicht kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen, was eigentlich überhaupt die Konsequenzen sind dann von einer Belästigung und Rechtsschutz und so weiter. Aber das ist ja alles relativ dürftig nach wie vor.
Ja, also ich habe es ja schon gesagt, verwaltungsstrafrechtlich gibt es dafür keine Sanktion. Es ist in den meisten Fällen so, dass das mutmaßliche Opfer die GBK, also die Gleichbehandlungskommission, aufsucht und es dann dort zu einem Verfahren kommt. Wobei man auch sagen muss, das Ganze ändern, und ich greife dem jetzt ein bisschen vor, mit einem Prüfergebnis. Aber was macht man mit diesem Prüfergebnis dann? Das ist ja nichts, was ich jetzt sofort durchsetzen kann oder was dem Opfer irgendwas in dem Sinn jetzt bringt. Ja?
Also üblicherweise gehen ja Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen zur Arbeiterkammer. In Fällen von Belästigung werden sie weitergewiesen an die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Das ist so eine Art kostenlose Rechtsberatung. Die stellen dann den Antrag, ne, für die Arbeitnehmerinnen meistens, aber manchmal auch Arbeitnehmer bei dieser Gleichbehandlungskommission. Und das ist ein Verfahren, auch das haben wir beide schon öfter erlebt, dass, wenn man Gerichtsverfahren gewohnt ist, doch durchaus einige Auffälligkeiten hat. Weil in einem Gerichtsverfahren gibt es im Wesentlichen gute Verfahrensrechte. Also man hat einfach die Möglichkeit, Anträge zu stellen, Schriftsätze einzubringen, Zeugen zu beantragen, die dann auch zu befragen. Und es gibt eine sehr ordentliche Beweiswürdigung durch das Gericht und dann irgendwann ein Urteil. Und das ist dann auch noch überprüfbar in einer Instanz. So, das ist im Wesentlichen der Ablauf eines zivilgerichtlichen Verfahrens. Und bei der Gleichbehandlungskommission gibt es, wie soll man sagen, das sehr abgeschwächt.
Das hast du sehr nett ausgedrückt.
Sehr abgeschwächt. Wie würdest du das ausdrücken?
Wir hatten ja tatsächlich sehr viele Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission, und ich war tatsächlich sehr überrascht, dass das überhaupt nicht formalistisch ist, im Sinne von Parteienrechten und auch im Sinne von, und da lehne ich mich jetzt wahrscheinlich sehr weit aus dem Fenster, Artikel 6 EMRK vor allem.
Genau, Artikel 6 EMRK, Recht auf ein faires Verfahren, und aus dem werden abgeleitet gewisse Verfahrensgarantien, Recht auf rechtliches Gehör.
Weil wenn ich da zurückdenke an Verfahren, die sind aber bereits abgeschlossen, aber wenn wir Anträge gestellt haben im Sinne von Auskunftsperson XY wird beantragt zum Beweis XY, war schon sehr häufig der Fall, dass das grundlos abgelehnt wurde oder gar keine weitere Sitzung mehr ausgeschrieben wurde. Grundlos, ja. Und dann kam das Prüfergebnis.
Naja, also in dem Fall, den wir ganz am Anfang geschildert haben, wo wir heute verhandelt waren, da gab es ja parallel dazu ein Gleichbehandlungsverfahren. Also man kann als Arbeitnehmerin oder auch als Arbeitnehmer, der die belästigt wurde, mutmaßlich, auch beide auf einmal anrufen. Normalerweise macht man es nacheinander, aber manche machen es gleichzeitig. Das heißt, ich habe dann ein Verfahren bei der Gleichbehandlungskommission, ich habe eins beim Arbeitsgericht.
Aber da ganz kurz, wenn ich kurz einhaken darf, das hat ja auch einen Grund. Das ist ja rein, um Druck auszuüben, meines Erachtens im zivilgerichtlichen Verfahren.
Genau, das war hier ganz eindeutig der Grund, und ich möchte jetzt niemandem was unterstellen und werde mich da auch zurückhalten, aber ich gebe einfach nur meine Beobachtungen wieder. Normalerweise dauern Verfahren bei der Gleichbehandlungskommission relativ lang. Also man bekommt einen ersten Termin nach Antragstellung innerhalb von ein paar Monaten für einen Güteversuch, und dann dauert es oft bis zu einem Jahr, bis man einen neuen Verhandlungstermin bekommt. In dem Verfahren hatten wir irgendwie sehr, 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 sehr schnelle Termine.
Ungewöhnlich schnelle Termine.
Und auch ein sehr schnelles Prüfergebnis. Und da ist genau das passiert, was du gesagt hast, nämlich dass die von uns beantragten Auskunftspersonen, die eigentlich unmittelbare Wahrnehmungen hatten, einfach gar nicht gehört wurden. Und die Gleichbehandlungskommission muss das weder begründen noch sonst irgendwas. Der Schuss ist ein bisschen nach hinten losgegangen für die Antragstellerin aus meiner Sicht, weil jetzt hat sie ein Gutachten, wo einfach wesentliche Aussagen fehlen. Und genau diese Leute werden aber bei Gericht aussagen. Und das Gericht hat auch schon gesagt, naja, was fange ich mit diesem Gutachten an? Warum hat die Gleichbehandlungskommission diese Leute nicht gehört? Ich muss sie mir auch anhören.
Bindungswirkung haben wir nicht, was natürlich auch super ist. Also was ich auch gut finde, weil wenn man sich das anschaut, wie das Beweisverfahren abläuft, wäre das echt verhängnisvoll, wenn man da Bindungswirkung hätte.
Genau, also mit Bindungswirkung ist gemeint, das Gericht ist nicht, also mit der mangelnden Bindungswirkung ist gemeint, das Gericht ist nicht dran gebunden, was die Gleichbehandlungskommission sagt. Und ich wage jetzt eine kleine Wette, dass sie diesmal noch was anderes sagen wird, einfach weil einfach ganz wesentliche Zeugen nicht gehört wurden. Ich will jetzt da keinerlei, wie soll man sagen, Absicht irgendwie der GBK unterstellen, mit Ausnahme der, dass sie hilfreich sein will. Ja, also wir wollen das jetzt auch nicht irgendwie grundsätzlich kritisieren, aber man muss schon sagen, dass diese Verfahren sehr, 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 sehr unterschiedlich ablaufen. Und Ich glaube, ein Konstruktionsfehler in dem ganzen Gleichbehandlungsrecht, und das ist etwas, was ich wirklich beobachte und was mich auch sehr stört rechtspolitisch, ist der, du hast schon gesagt, nicht nur es gibt keine Verwaltungsstrafen, es gibt keine Handlungsanleitungen, sondern man lässt eigentlich die ganze Initiative, weil wir reden jetzt immer über mutmaßliche und so weiter Belästigung. Wir hatten ganz viele Fälle in der Vergangenheit, wo sich dann im Beweisverfahren herausgestellt hat, da gab es sexuelle Belästigung, teilweise massiv. Wir werden bei den Beispielen dann noch drüber reden. Und es ist echt kein harmloses Problem. Und ich bin auch wirklich schockiert, dass es 2024 noch so viele wirklich relativ krasse Fälle gibt. Ja. Es gibt die lustigen, die keine sexuelle Belästigung sind. Es gibt die krassen Fälle, wo man sich wirklich ans Hirn greift und sich denkt, wie Menschen sein können. Das Problem ist ein bisschen, dass man hier eigentlich die Rechtsdurchsetzung komplett der belästigten Person überlässt. Also hier gibt es im Endeffekt kein, wie du sagst, kein Verwaltungsstrafrecht, das greift, erst recht kein Strafrecht. Der Arbeitgeber hat in dem Sinn die Abhilfeverpflichtung, aber die Abhilfeverpflichtung greift erst, wenn er es weiß. Das heißt, das ist einmal eine Hürde, dass ich es überhaupt irgendwem beim Arbeitgeber sagen muss, der dann überhaupt für diese Abhilfe sorgen kann. Das ist die Hürde, über die viele erstmal gar nicht springen können oder wollen. Und dann gibt es immer die Frage, glaubt man mir das? Was wird dann passieren?
Ja, viele haben dann natürlich Angst, dass sie vielleicht dann selbst einen Job verlieren und so weiter, weil man ihnen nicht glaubt. Oder vielleicht ist auch der Belästiger der Vorgesetzte und man traut sich dann nicht sagen, oder zu wem gehe ich dann? Das ist berechtigt, genau, diese Angst, die wir haben.
Ich hatte einmal einen Fall, und da muss man vielleicht auch kurz unsere Rolle erklären. Wir vertreten oft dann Unternehmen, wenn eben der HR-Abteilung oder dem Betriebsrat oder wem auch immer eine sexuelle Belästigung gemeldet wird. Das Unternehmen kriegt dann relativ schnell einen Eindruck, dass das wirklich passiert ist, nachdem es vielleicht ein, zwei Leute befragt hat oder eben andere Anhaltspunkte gesehen hat dafür. Und dann ist eigentlich der normale Schritt, und das ist eigentlich eine schöne Sache, der normale Schritt, die fristlose Entlassung des Belästigers. Also wenn sich da wirklich relativ zweifelsfrei herausstellt, dass das so war, dann reagieren, und das ist nicht erst seit den letzten Jahren, das ist jetzt schon, also sicher seit 2017, also seit es MeToo gibt, aber ich habe es auch vorher schon erlebt, dann reagieren Unternehmen sehr konsequent. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es da einfach ein großes Reputationsthema gibt. Also man möchte einfach nicht im eigenen Unternehmen assoziiert sein mit sexueller Belästigung, und man möchte das im Unternehmen nicht haben. Und ich hoffe, es ist nicht nur das Reputationsthema, sondern dass es auch ein wirklich generisches Anliegen der Unternehmen ist. Aber ich glaube, dass die Reputation eigentlich hier die größte, also das ist, was die größte Sorge macht. Ja. Und wir vertreten dann eben oft die Unternehmen in diesen Entlassungsprozessen gegen den mutmaßlichen Belästiger. Ja. Also wir vertreten selten die belästigte Person selber, sondern das Unternehmen, das eben die Entlassung rechtfertigen muss. Weil die Personen klagen oft, interessanterweise, obwohl sie eben wegen sexueller Belästigung entlassen wurden, sie klagen. Und dann, und das ist der sehr unangenehme Teil, finde ich, muss die belästigte Frau meistens als Zeugin aussagen in diesem Verfahren. Und das ist sehr, sehr unangenehm natürlich, weil man das dann alles in einer öffentlichen Verhandlung in Anwesenheit des Belästigers alles nochmal erzählen muss. Ich hatte mal einen Fall, der hat mich persönlich wirklich sehr, sehr mitgenommen. Da gab es sehr viel unterschiedliche Belästigung, also Handgreiflichkeiten, ganz schlimme verbale Entgleisungen, bis hin dann auch zu gewalttätigen Übergriffen. Also da ging es dann gar nicht mehr um die sexuelle Sphäre, das war dann einfach hohe physische Gewalt. Und der Belästiger hat sich wahnsinnig gewehrt. Also er hat erst mit der Gewerkschaft geklagt, die haben dann sogar die Vertretung niedergelegt, weil es ihnen auch zu viel wurde. Dann hat er sich einen Anwalt genommen, der wollte dann einen Lokalaugenschein im Unternehmen.
Ich kann mich erinnern, jetzt.
Ja. Ach Gott, das war schlimm. Also er hat dann, also der Anwalt des Belästigers hat dann gemeint, naja, das kann alles gar nicht so gewesen sein, wie die Zeugin sagt, er möchte irgendwie vor Ort überprüfen, ob da überhaupt genug Platz war für diese Art von Belästigung. Und wir haben dann wirklich, ich habe es versucht zu verhindern, aber die Richterin hat dann diesen Lokalaugenschein zugelassen und musste dann diese Zeugin, die eh schon zweimal ausgesagt hatte, die Arme, musste dann vor Ort nochmal vorzeigen, wie sie am Boden liegt und er über ihr steht und den Schritt ins Gesicht drückt. Also natürlich hat er ihr dann im Lokalaugenschein nicht mehr den Schritt, aber sie musste quasi die Bewegung, die sie in dem Augenblick gemacht hat, wie sie sich aufgesetzt hat vom Boden, nochmal nachmachen. Und der Belästiger stand irgendwie 2 Meter neben ihr. Ich habe mich dann irgendwie dazwischen gestellt, weil ich gemerkt habe, dass sie mir sonst irgendwann zusammenbricht dort. Also da gibt es wirklich ganz, ganz furchtbare Fälle, und das hat Jahre gedauert. Wir haben das gewonnen, das Verfahren. Es ging bis zum obersten Gerichtshof. Die Entlassung hat natürlich gehalten. Es gab auch sehr viele Zeugen. die da ausgesagt haben. Interessanterweise gab es nur einen Zeugen, der die Belästigungen selber mitbekommen hat. Der hat es bestätigt und alle anderen haben gar nichts mitbekommen wollen, angeblich, obwohl das eine größere Partie war. Es waren eben alles Arbeiter, sie war die einzige Frau. Und dann hat sogar noch ein Betriebsrat ausgesagt, der gesagt hat, sie hat das alles erfunden, weil sie wollte seine Stelle. Das habe ich dann besonders ungemütlich gefunden und auch eigentlich irrsinnig, weil er hatte gar keine eigenen Wahrnehmungen, Arbeitsbetriebsrat, aber er hat ihr einfach mal das unterstellt. Das Leben dieser Mitarbeiterin war nachher nicht lustig und während des gesamten Prozesses, sie wollte unbedingt in der Abteilung bleiben, aber man hat sie dann irgendwann überzeugen können aus Fürsorgegesichtspunkten, dass sie die Abteilung wechselt, weil es war wirklich die Stimmung dann nicht lustig. Also da ist noch viel zu tun auf diesem Weg, ja, und also das ist alles dann auch sehr, sehr unerfreulich, ja. Und vielleicht deswegen ärgert es mich so ein bisschen, wenn wir dann in Verfahren über Dinge reden, die aus meiner Sicht nicht mehr viel mit Gleichbehandlungsrecht zu tun haben. Vielleicht gehen wir zu den Praxisbeispielen.
Ja, da hast du völlig recht. Wir hatten doch, ich glaube, das ist eh noch nicht so lange her, vor 2 Wochen einen höchst spannenden Fall und ich habe schon angeteasert vorher den Bademantelfall.
Den kenne ich gar nicht.
Den kennst du gar nicht. Dabei. Nein. Und zwar, es war ein Mandant, der gekommen ist und er hat gesagt, na, wir wussten am Anfang gar nicht, um was es geht. Er hat gesagt, er möchte gern meinen Gesichtsausdruck sehen, wenn er mir das schildert, was ihm vorgeworfen wird. Er hat nur gesagt, es geht um sexuelle Belästigung. Ja. Und ich war zunächst so, naja, geht es jetzt wirklich um heftige sexuelle Belästigung und er möchte wissen, ob es wirklich so heftig war oder ist einfach wirklich überhaupt gar keine sexuelle Belästigung im Sinne vom Gleichbehandlungsrecht gewesen. Ja. Und der Mandant kam dann und hat mir die Geschichte erzählt. Es ging darum, dass er im Mitarbeiterbereich geduscht hat, also im Duschraum, und sein Zimmer, also sein Arbeitszimmer, war 1 Meter von diesem Duschraum entfernt. Und er ist dann nach dem Duschen, weil sehr eng war in diesem Raum, mit einem Handtuch bekleidet, schnell rübergehuscht in sein Büro. Dabei haben ihm ein paar MitarbeiterInnen bzw. Kolleginnen gesehen und die haben sich tatsächlich sexuell belästigt gefühlt und haben das dann auch beim Vorgesetzten gemeldet im Sinne von, sie fühlen sich da sexuell belästigt. Und es gab dann tatsächlich ein Gespräch mit ihm, eine Verwarnung im Sinne von, er hat sich da unrechtmäßig verhalten und er sollte doch er hat es immer ausgedrückt, Sexschulung machen.
Eine Sexschulung?
Ja. Ja.
Das und, mit der Arbeit geworfen, mich nicht vorstellen.
Nein, und in diesem Zusammenhang hat er mich dann gefragt, ist das sexuelle Belästigung? Und wir haben dann natürlich schon gesagt, naja, sexuelle Belästigung, es ist eine subjektive Komponente dahinter. Ja. Also wie man das dann auslegt, es kann schon sein, dass sich jemand subjektiv dadurch belästigt fühlt, aber als sexuelle Belästigung
würde ich das... Vor allem, jetzt müssen wir ja noch das letzte Tatbestandsmerkmal von eben dem Paragraphen, den du vorhin vorgelesen hast, es muss ja auch bezwecken eine herabwürdigende Arbeitsumgebung. Und da, glaube ich, ist ein bisschen der Haken. Natürlich kann jemand sich subjektiv sexuell belästigt fühlen, weil ein halbnackter Mann neben einem vorbeigeht. Ja? Ich finde es zwar etwas übertrieben, aber bitte, weil es da einen Duschraum gibt. Aber gut, subjektiv ist subjektiv. Der Punkt ist der, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht bezweckt hat, die Personen, die ihn da gesehen haben, herabzuwürdigen. Und er hat auch nicht wahrscheinlich mal kurz das Handtuch aufgemacht und gewunken.
Nein, er hat sich tatsächlich, seine Frau war ja auch mit dabei beim Beratungsgespräch und seine Frau hat ihm dann einen Poncho genäht, den er ab jetzt trägt, damit er niemanden mehr sexuell belästigt, unter Anführungszeichen.
Also ja, der hat sich darüber... Man,
oh Gott.
Ja. Ja, aber da sieht man, welche skurrilen Blüten das teilweise treibt, weil also wir lachen jetzt darüber. Ich möchte das gar nicht in Abrede stellen, dass die Frauen, die das gesehen haben, vielleicht subjektiv ein Unwohlsein hatten, aber normalerweise kann man das ansprechen. Ja? Und wenn sie sich nicht ihm gegenüber ansprechen trauen, dann gehen sie eben so, wie sie es gemacht haben, zum Vorgesetzten und sagen, hey, das ist mir unangenehm, sagt ihm, das soll das nicht mehr machen. Ja? Aber das war's auch. Und das wäre dann auch etwas, wo der Vorgesetzte aus meiner Sicht nicht irgendwie eine Sexschulung, ich nehme an, er meinte eine Diversity-Schulung, anbieten sollte oder gar eine Verwarnung aussprechen sollte. Oder einfach sagen, du, finden Leute nicht angebracht, zieh dir bitte was an nach dem Duschen. Ja? Also solange dieses Herabwürdigungsmoment nicht da ist und solange da nichts Planmäßiges ist, um jemanden einzuschüchtern, feindselig oder herabwürdigend zu sein, sehe ich in dem Fall die Belästigung.
Ich auch nicht, haben wir natürlich auch so gesagt, ja, weil wo...
Ja, eben. Ja, ich glaube, wir könnten Tage uns über die Fälle unterhalten. Ich habe auch überhaupt keine Sorge, dass uns da die Arbeit ausgeht, schlimm genug. Aber man sieht, wie vielfältig das Thema ist und welche Fragestellungen da irgendwie überhaupt aufkommen. Damit komme ich eigentlich schon zum Ende. Wir freuen uns, wenn Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide, jetzt von allen abonniert wird. Wir werden ab jetzt monatlich erscheinen. Und die nächste Folge behandelt das Thema
Kollektivverträge.
Ja, ein aktuelles Thema. Es wird ja gerade verhandelt über den ganzen Winter und die Inflation ist zwar zurückgegangen, aber die Preiserhöhungen der letzten Jahre, die nehmen wir noch mit und die politische Situation ist auch spannend. Wir werden auch einen Praxisgast haben, aber das kommt dann in der nächsten Ankündigung.
Danke fürs Zuhören.
Und bis bald bei Legal Leading.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.